Bevor wir das Brot brechen, lese ich ein paar Verse. Johannes Kapitel 6, 53 bis 57. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, man kann auch sagen, durch den Vater lebe, so wird auch wer mich isst um meinetwillen leben oder durch mich leben. Ich lese noch etwas vor aus 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Da wird gesagt: Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Wir haben in letzter Zeit Gemeinschaft gehabt über Zion. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Zion im Alten Testament und im Neuen Testament. Letzten Sonntag las Reinhard Psalm 15 vor und da fragt Gott: Wer darf weilen in meinem Zelt? Gott fragt uns: Hast du ein gereinigtes Herz? Dein Wandel entspricht der meinen Geboten? Deine Nächsten, gehst du gut mit ihnen um? Wenn ja, dann darfst du bei mir wohnen. Das ist nicht so einfach, sage ich mal von mir. Aber durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi ist eine neue Zeit angebrochen. Die Zeit des Neuen Testamentes. Die Zeit der Gnade. Und in diesem neuen Bund konzentriert sich alles auf Jesus Christus. Praktisch Gott setzt uns zur Seite, damit alle Aufmerksamkeit auf seinen Sohn gerichtet ist. Ohne ihn geht nichts. Ohne Christus Jesus gar nichts. Deswegen sagte der Herr, wir sollen ihn essen. Gott gab seinen Sohn, damit wir ihn essen. Wenn wir jetzt das Brot brechen, wir brechen das Brot und jeder von uns nimmt ein Stück. So wurde Christus am Kreuz gebrochen, damit jeder von uns ihn berühren kann und von ihm essen kann, damit wir durch ihn leben. Das ist elementar wichtig. Ja, wie essen wir Christus? Ganz einfach. Wir essen ihn im Wort. Wir essen ihn im Heiligen Geist. Wir essen ihn im Gebet. Wir essen ihn in Gemeinschaft, in der Versammlung. Wir genießen Jesus Christus. Und der Herr sagte: Wer mein Blut trinkt. Die Zuhörer nahmen Anstoß an dieser Formulierung. Blut trinken. Wie kann man sowas sagen? Was bedeutet das, sein Blut trinken? Aber es bedeutet ganz einfach, seine Erlösung wertschätzen. Der Tod am Kreuz war ein Sterben, wo viel Blut vergossen wurde. Die Wunden des Herrn bluteten. Und dieses Blut, das dort die Erde tränkte, ist das Blut des neuen Bundes. Dieses Blut ist für uns äußerst wichtig. Es heiligt uns. Das Blut erlöst uns von einem eitlen, nichtigen Wandel. Das Blut spricht für dich. Lobe den Herrn. Ich sage, lobe den Herrn. Es spricht für uns. Das Blut hat einen neuen und lebendigen Weg geweiht. Also im Hebräischen steht dort in dem Hebräerbrief geweiht. Nicht nur geöffnet, geweiht durch sein Blut. Wir loben den Herrn für sein Blut. Wenn wir jetzt den Tisch feiern, die Wirklichkeit davon vollzieht sich in unserem täglichen Leben, dass wir Christus täglich essen und sein Blut trinken. Doch Herr, wir danken dir noch einmal heute Morgen. Danke für deinen Gehorsam. Du bist diesen schweren Weg gegangen für uns, für deine Gemeinde. Wir loben dich an diesem Tisch. Herr Jesus Christus, durch dein Werk haben wir ewiges Leben, das Leben Gottes. Wir können das nicht genug schätzen. Wir danken dir für eine ewige Hoffnung, dass wir umgewandelt werden, dass wir das Ziel erreichen. Herr Jesus, wir danken dir besonders für dein Blut, das du gegeben hast. Es hat niemand von dir genommen, du hast es in Liebe gegeben, damit wir erlöst würden. Herr Jesus, danke, wir sind Erlöste. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dir gehören. Herr Jesus, wir gehören nicht mehr der Welt. Wir gehören nicht einmal uns selbst. Wir gehören dir. Danke, dass wir dich genießen dürfen.
Lobt den Herrn, da steht auch in 1. Korinther 2, in Vers 11 steht, dieses alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden gesondert aus, wie er will. Lobt den Herrn. Lobt den Herrn für den wunderbaren Geist. Und ab Vers 4 heißt, es gibt aber vielerlei Gaben, aber es ist derselbe Geist. Es gibt vielerlei Dienste, aber es ist derselbe Herr. Und es gibt vielerlei Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Lob den Herrn. Derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Ja, danke, Vater. Du bist so wunderbar. Du wirkst alles und in allen. Ja, du wirkst auch heute Morgen in der Versammlung. Wir danken dir und loben dich für dein Wirken. Einem jeden aber wird die Kundmachung des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist und einem anderen Gaben der Heilung in dem einen Geist. Einem anderen die Wirkung von Machttaten, einem anderen Weissagung, einem anderen die Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Zungen, einem anderen die Auslegung der Zungen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden gesondert aus, wie er will. Lob den Herrn, ja. Wir vertrauen völlig auf deine Austeilung. Du teilst einem jeden aus, wie du willst. Lob den Herrn.
Kapitel 2, ab Vers 11 bis 14.
Was wir auch reden, nicht mit Worten, die menschliche Weisheit. gewährt sind und dort sind geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Ein seelischer Mensch aber findet die Dinge des Geistes Gottes nicht an, denn sie sind ihm eine Torheit und er kann sie nicht erkennen, weil sie nur geistlich zu ergründen sind. Der geistliche Mensch dagegen ergründet alles und wird doch selber von niemandem ergründet. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn.
Ja, wir wollen jetzt diese Stunde, die noch bleibt, am Anfang mit ein bisschen Lehre füllen und Schriftkenntnis. Und im zweiten Teil wollen wir dieses verwirklichen, 1. Korinther 12. Beginnen wir mit 1. Korinther 2, mit dem großen Geheimnis der Dinge Gottes. Wir wissen ja, dass Gott einen Vorsatz hat. Und um diesen Vorsatz durchzuführen und uns Menschen zu offenbaren, hat er uns sein Wort gegeben. Und zwar sein ganzes Wort, sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament. Wir hatten in der letzten Versammlung das Wort gehabt, Zion, die Offenbarung des Geheimnisses und die Verwirklichung, die Wirklichkeit. Gott will sich uns Menschen offenbaren. Ich weiß nicht, ob ihr das nachgelesen habt, 2. Chronik 6, wurde uns das sehr ans Herz gelegt in einer Versammlung. Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt nachholen. 2. Chronik 6 oder 5 bis 6, genauso 1. Könige 8. Dort geht es um das Zentrale im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, um Gottes Wohnstätte auf dieser Erde. Dort wird der Tempel eingeweiht und von dem heißt es, dass dort Gott wohnt. Es wird dort Gottes Haus genannt. Dort wohnt Gott und dort wohnt nicht nur Gott, dort ist auch sein Thron. Von dort geht eine Herrschaft aus. Dort gab es eine Priesterschaft, die Gott diente. So viele Dinge drumherum. Und es war ein Haus, das war gefüllt mit Herrlichkeit. Und es ist dort so wunderbar beschrieben. Und die Menschen waren so hingegeben dafür. Das ist sehr beeindruckend. Und wer ein bisschen weiterlesen will, der lese einmal die Aufstiegspsalmen. Ab Psalm 120 bis etwa 35 und noch Psalm 137 und vielleicht noch Psalm 87 und viele andere. Aber vor allem die Aufstiegspsalmen, sie handeln vor allem von Zion. Und meine Erfahrung war, als ich das gelesen habe, ist mein Herz erwärmt worden. Das hat eine Wirkung auf unser Herz. Sehr erstaunlich. Das kann jeder erfahren. Lest mal die Psalmen über Zion. Hier begehre ich zu wohnen. Das ist mein Herzenswunsch. Einmal blickst du hinein in Gottes Herzenswunsch. Und dein Herz wird berührt. Lob den Herrn. Jetzt gibt es noch etwas in diesem alten Bund, das nicht so offenbar ist wie der Tempel aus kostbarem Material. Nicht so sichtbar, aber immer wieder angesprochen wird. Dazu lesen wir mal Lukas 24, Vers 44. Da spricht Jesus. Er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was von mir geschrieben steht. Im Gesetz des Mose, in den Propheten, und in den Psalmen. Immer wieder gibt es dort Hinweise und viele Bilder auf ihn. Aber er war nicht offenbart. Johannes sagte später, siehe, das ist das Lamm. Das ist das wahre Lamm. Oder der, der auf einem Esel nach Jerusalem reitet, ein König kommt geritten auf einem Esel füllen. In Sacharja 9, Vers 9. Oder ein Eckstein. Sacharja 10. So viele andere Bilder und Hinweise auf einen, der kommen sollte, den Messias. Und als er kam, was kam dann? Wir müssen sehen, von Anfang an ist Gottes Wunsch, Gemeinschaft mit seinen Menschen zu haben und unter den Menschen zu wohnen. Deswegen der ganze Aufwand im Alten Bund, erst eine Stiftshütte, dann einen Tempel zu bauen, in Jerusalem, in Zion, um mitten unter seinem Volk zu wohnen und von dort mit seinen Priestern zu herrschen und angebetet zu werden. Jetzt lesen wir mal Matthäus 12, Vers 4a. Da ist eine Begebenheit, da wird der Herr von den Pharisäern getadelt. Dann sagt der Herr, ich sage euch aber, hier ist ein Größerer als der Tempel. Hier ist ein Größerer als der Tempel. Stellt euch vor, hier steht jemand und sagt, hier ist ein Größerer als der herrliche Tempel, den ihr alle bewundert. Vers 6 habe ich gelesen. Vers 4 steht Haus Gottes. Es geht um das Haus Gottes. Geheimnisvolles Wort. Hier ist ein Größerer. Ja, da war ein Geheimnis mit dem Herrn. Gott hat seinen Sohn geschickt auf die Erde. Und plötzlich sagt er, hier ist was Größeres als der Tempel. Und sie alle hatten nur den Tempel im Blick, um dort anzubeten. Und es war ein herrlicher Tempel. Herr Jesus. Christus ist der wahre Tempel. Wo steht denn das? Wer wagt das zu behaupten, dass ein Mensch, der ist der wahre Tempel Gottes, dann muss ja Gott auch da sein. Lesen wir mal Johannes 2, Vers 19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zerstört diesen Tempel. Und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Und was sagen sie? Dieser Tempel wurde 46 Jahre erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und Paulus hat später viel erkannt von diesem herrlichen Christus. Er sagt zum Beispiel, in diesem wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In diesem Menschen, in diesem Tempel. Der ganze Gott lebte dort leibhaftig. Und so beginnt das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. In ihm war das Leben. Wir sahen seine Herrlichkeit. Welche Herrlichkeit war größer? Dieser herrliche Tempel, den die Juden sahen? Oder diese Herrlichkeit in diesen Menschen? Dieses Menschsein des Herrn. Das war eine viel größere Herrlichkeit. Ich habe mal ein Modell gesehen, Bilder von dem Tempel. War wirklich herrlich. Ein Meisterwerk. Aber nur aus Stein gebaut. Verzogen mit Gold, aus Holz. Edelstein, viele kostbare Dinge. Aber dann kommt jemand, in dem ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig offenbar geworden. Das ist doch eine Wertschätzung, gell? Also es gibt doch noch eine größere Herrlichkeit als das, was die Jünger damals sahen. Herr, schau diesen Tempel an, schau diese Steine an. Okay, für damals. Heute gibt es eine größere Herrlichkeit. Und was sagt dieser Herr eines Tages, der so voller Herrlichkeit war und der uns Zugang gegeben hat zu dieser Herrlichkeit? Er sagte, aus seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade und Gnade. So seine Herrlichkeit, sein Leben möchte er austeilen. Können wir nehmen? Er sagte eines Tages doch, Was denken die Menschen, wer ich bin? Er fragt die Jünger. Und die Menschen haben viele Meinungen. Prophet, ja. Aber du, Petrus, oder ihr, meine Jünger, was sagt denn ihr? Ich bin nur lange Zeit bei euch gewesen. Tag ein, Tag aus. Bekommt Petrus die Erleuchtung. Du bist der Christus. Der Gesalbte Gottes. Der Messias. Und der Herr sagt, lob den Herrn. Das hat dir der Vater offenbart. Ich sage dir auch was. Der Vater hat dir sein Geheimnis offenbart. Jetzt sage ich dir mein Geheimnis. Ich werde meine Gemeinde bauen. Glaubt ihr, es gibt auch noch eine größere Herrlichkeit als die Herrlichkeit des Herrn, die die Jünger sahen? Der Herr hat einmal gesagt, ihr werdet noch Größeres sehen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Und gleich danach, das steht in Matthäus 16, Vers 16, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Sohn des lebendigen Gottes. Warum kam denn der Sohn des lebendigen Gottes auf diese Erde? Er sagt dann weiter, ich gebe dir eine Offenbarung. Ich habe hier einen Plan, eine Absicht. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und du bist ein Stein für den Aufbau der Gemeinde. Ich habe was Herrliches vor, hier auf dieser Erde. Vergiss diesen Tempel. Ich verstehe nicht, warum Menschen heute irgendwelche großen Häuser bauen. Und sie schmücken und denken, das sei Gottes Haus. Das war im Alten Bund ein Tempel. Dort wohnte Gott. Heute wohnt Gott wo? In Menschen. Haben wir schon oft gebetet, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne? Dieser herrliche Christus? Ich lese meinen Vers vor aus Matthäus 16, jetzt ist es Vers 21. Nachdem der Herr offenbart wurde als der Christus und weiter gesagt hat, ich offenbare auch was, ich werde meine Gemeinde bauen, dann sagt er, jetzt werde ich nach Jerusalem gehen. Vers 21, von da an begann Jesus Christus seinen Jüngern zu zeigen, dass er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten viel leiden und getötet werden und am dritten Tag auferstehen, auferweckt werden. Warum sagt er nicht, ich gehe nach Jerusalem, werde dort sterben, um euch zu erlösen, um euch frei zu machen von den Sünden. Ich gehe dorthin, ich werde leiden, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Was bedeutet das? Warum betont er diesen Punkt so sehr? Ich möchte jetzt mal Verse zeigen, die dürfen wir nie wieder vergessen. Wo ist heute das Haus Gottes? Gibt es das Haus Gottes, das er bauen will? Kann man das sehen auf dieser Erde? Oder ist es im Himmel? Oder wird es eines Tages im Himmel sein? Der ist auf die Erde gekommen. Sagt, ich will hier meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde ist was? Das Haus des lebendigen Gottes. Vielleicht hilft doch eine kleine Skizze. Gott kam auf die Erde in seinem Sohn, Jesus Christus. Vorher haben wir hier den alten Bund. Hier gab es, ach, ich schreibe einfach mal hin, Zion. Jerusalem, den Tempel Gottes, alter Bereich. Dann kam Jesus Christus, Gottes Sohn, auf die Erde. Gott wohnte nicht mehr in einem Tempel hier, sondern jetzt in einem Menschen, der seine Wohnung war. Und dieser Mensch, Jesus Christus, sagte, ich bin hier, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde, sagt Paulus, sie ist das Haus des lebendigen Gottes. Der Herr ging hier dann eines Tages in den Tod, haben wir gerade gelesen, um aufzustehen. Und dann jetzt leben wir hier in der Zeit, wo die Gemeinde gebaut wird. Und hier müssen wir wissen, der Herr, der auferstanden ist, der wurde zum Geist, der das Leben gibt. Wir haben hier zunächst Gott, der offenbart sich in seinem Wort und hat ein Volk auserwählt, baut einen Tempel. Dann kommt Gott dem Sohn auf die Erde als ein Mensch und dort ist Gott dessen Wohnung gewesen. Und dann kommt wieder jemand hier runter, der Geist, und füllt die Jünger mit diesem Leben. Das heißt, der wunderbare Dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist teilen sich aus in die Menschen. Das ist Gottes Wohnung. Das ist die Gemeinde. Aber wir müssen es ein bisschen genauer verstehen. Ein kleiner Hinweis habe ich da dabei hier. Es gibt draußen eine Mitteilung 4 von der Konferenz. Dort ist eine schöne Zeichnung. Gott wurde Fleisch, ein Mensch, wurde zum Geist in Auferstehung, kam als der Geist hinein in die Menschen, die ihn aufnahmen, die an ihn glaubten. Mitteilung 4 von der letzten Konferenz. Also eins muss klar sein. Wir sind heute der Tempel des lebendigen Gottes. 2. Korinther 6, Vers 16. Kann es mal jemand lesen? Wir sind das Haus Gottes, wir sind der Tempel Gottes. Jetzt wollte ich doch einmal diese Verse zeigen, 3 Verse, um eine kleine Grundlage zu legen. Schlagen wir mal auf Johannes 3, Vers 6. Johannes 4, Vers 24. Und wir lesen noch Römer 8, Vers 16. Diese 3 Verse lest mal in der englischen Übersetzung. Da gibt es zweierlei Schreibweisen für den Geist. Zum Beispiel, Gott ist Geist und muss im Geist angebetet werden. Gott ist Geist, ist dort großgeschrieben Geist und muss im Geist angebetet werden, dort ist Geist kleingeschrieben. Es ist großgeschrieben, ist Gottes Geist, der Heilige Geist, und er muss im Geist, in deinem Geist angebeten werden. Und dann gibt es diese Stelle, wer dem Herrn anhangt, ist ein Geist mit ihm. Gottes Geist kommt hinein in den menschlichen Geist. Und diese 3 Verse zeigen alle 3, diese beiden, die zu einem Geist werden. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Gott wohnt also in deinem menschlichen Geist. Das ist die Wiedergeburt. Ein neues Leben fängt an. Als der Herr kam, war sein Ziel, die Menschen von diesem alten Bereich, diesem alten Denken in etwas Neues hineinzubringen. Das war die wahre Zeitenwende. Gott wohnte nicht mehr in einem Steinhaus, mit Händen gebaut. Gott wohnte in Menschen, im Geist von Menschen. Dafür wurde er in der Verstehung zum Geist, um eins zu werden mit dem Geist, den er in uns Menschen geschaffen hatte, um ein Geist zu werden. Jetzt hat der Mensch Zugang. Und Gott kann sich als der Geist in alle Menschen austeilen, die an ihn glauben. Und die durch den Glauben den Geist empfangen. Das ist die Gemeinde, wo Gott wohnt. Und die er jetzt zusammenfügt. Das ist das große Geheimnis der Schrift. Gott ist ein austeilender Gott. Kennt ihr Lied 3? In unserem Liederbuch ist nur ein kurzes Lied. Ich lese Vers 2. Gott, Vater, du der Ursprung bist, der Sohn vollbracht, der Geist heut fließt. Wir loben dich, Dreieiner Gott, dass du dich austeilst immerfort. Und jetzt erinnern wir uns hier an 1. Korinther 2, da ist von einem seelischen Menschen die Rede und von einem geistlichen Menschen. Der seelische Mensch findet nichts von den Dingen Gottes. Der geistliche Mensch ergründet alles. Ein geistlicher Mensch ist ein Mensch, in dem Gottes Geist in seinem Geist wohnt und der nach diesem Geist lebt. Eine neue Lebensweise lebt, lernt. Und das Seelische beiseite tut. Leider leben viele Gläubige offensichtlich im seelischen Bereich und dienen Gott im seelischen Bereich. Weil der geistliche Mensch ist einer. Er hat ja die Herrlichkeit Gottes. Und wer danach lebt, bringt ein Leben in Einheit zum Ausdruck. Das lese ich aus 1. Korinther 12. Gott teilt sich aus, immerfort. Er möchte sich austeilen, in unser Denken hinein, erneuern, zum Willen, unser Gefühl und offenbar werden in unserem Leben als ein neuer Mensch. Aber der ist nie mehr getrennt von Christus. Christus, das Haupt der Gemeinde, ist in unserem Geist. Als ein fließendes Leben, das unsere anderen Bereiche, Seele, bis hin zum Leib, mit Leben versorgt, mit Zustrom versorgt. Er ist ein himmlisches Brot, in dem himmlische Kraft ist, himmlische Elemente, Christus selbst, der vom Himmel als der Geist gekommen ist, um in uns Menschen, ja, sein Wesen einzuwirken. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Geschwister, es ist so wichtig, dass diese Austeilung, dieser Strom des Lebens alle Zeit fließen kann in der Gemeinde. Dass die Worte, die wir lesen, die wir hören, die wir lehren, lebendige Worte sind, voller Geist, voller Leben, voller Christus, für den Aufbau. Und es wird so betont in 1. Korinther 12, der Geist gibt all den Gliedern des Leibes Gaben, verschiedene Gaben, wie die Glieder verschieden sind an einem Leib. So gibt der Geist den Gliedern, euch, dir und mir und jedem, verschiedene Gaben, die alle zusammen für den Aufbau wirken, die wir darreichen sollen, die wir weitergeben an den ganzen Leib. Ein Glied gehört nicht sich selber, es gehört dem Leib. Es wird zusammen mit allen anderen aufgebaut, wenn sie nur zusammenbleiben und nicht weggetan werden und nicht eigene Wege gehen. Es muss alles koordiniert sein vom Haupt, von Christus, vom Geist her geleitet und durchdrungen. Das ist die Gemeinde. Und wisst ihr was? Das ist noch eine größere Herrlichkeit, als was die Jünger hier sahen. Oder klingt es vermessen? Die Gemeinde, die gebaut wird? Lies nochmal. Epheser 3. Da betet Paulus ein Gebet, das unser Gebet sein soll. Jeden Tag. Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Er meint die Herzen der Heiligen. Er meint unsere Herzen. Dein Herz. Und das Herz, für das du beten sollst, eines anderen Gliedes in deiner Gemeinde, mit dem du aufgebaut werden sollst. Herr, wohne in diesem Bruder, wohne in dieser Schwester. Mach mehr Wohnung, damit ihr stark seid, allen Heiligen zu erfassen, dass die Länge, die Breite, die Höhe ist. Christus völlig zu erkennen. Und dann Vers 21, ihm sei die Herrlichkeit. In der Gemeinde und in Christus Jesus. Das ist mehr als nur in Christus Jesus. In der Gemeinde und in Christus Jesus. Das ist der neue Mensch, in dem Gott wohnt, dem Gott lebt, mit dem Gott sein Reich errichtet, wo seine Priester ihm dienen, eins mit ihm sind. Ich habe noch ein kleines Anliegen. Diese Austeilung ist so wichtig. Egal wie alt wir sind, wie viel Bibelwissen wir haben, wir alle haben den Geist, sind Glieder an diesem Leib von Christus. Ich lese doch noch den Vers vor, in 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles wirkt dasselbe, eine Geist, teilt einem jeden aus, wie er will, denn wie der Leib einer ist, aber viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, doch ein Leib sind, so auch der Christus. Die Herrlichkeit von Christus ist nicht weniger geworden. Aber jetzt hat der Christus ein Leib bekommen. Seine Herrlichkeit ist größer geworden. Und diese Herrlichkeit, die ist zu sehen, woran? An der Einheit der Glieder. Nicht individuell, sondern kooperativ. Weil das letzte Gebet des Herrn in Johannes 17. Was war sein Anliegen? Was ist sein Begehren? Der Herzenswunsch? Johannes 17 sagte, ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Wie wir eins sind, der Sohn und der Vater, so auch wir. Ist das möglich? Vers 22, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Damit sie alle einzeln herrlich werden? So denken viele Christen. Hauptsache der Herr und ich, mein Kämmerlein. Ich genieße den Herrn, fühle mich so wohl, erfüllt mich, lobt den Herrn. Er sagt hier, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nicht für mich behalten. Die habe ich ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind, Vater. Ich in ihnen, du in mir, damit sie in eins vollendet werden. Wir überwinden in der Gemeinde. Denk an Offenbarung, der Menschensohn. Auf einmal ist jemand inmitten der goldenen Leuchter. Die Leuchter werden dort die Gemeinde genannt. Eine Gemeinde in einer Stadt, eine Gemeinde ist ein Volk. Er sieht sie, guckt sie an. Ihr habt doch mein Wort. Ihr habt doch alle den Geist. Aber was macht ihr denn dort? Als der Herr hier den Geist ausgegossen hat, an Pfingsten, 30 Jahre später, wie sahen die Gemeinden aus? 33 nach Christus, dann hier 64. Da war ein ganzer Brief von Paulus geschrieben. Dann gehen wir noch einmal 30 Jahre weiter, dann sind wir so bei Paar 90. Da schreibt Johannes Offenbarung. Und dort ist der Menschensohn offenbart inmitten der goldenen Leuchte. Er sieht, was ist geschehen hier in ein, zwei Generationen. Das ist ja mein ganzes Wort. Die ganze Offenbarung. Durch Paulus, das ganze Geheimnis offenbart. Und was sieht er an den Gemeinden hier? Er sieht eine Gemeinde, unter anderem, ich nehme die letzte, die siebte, Laodicea. Sie denken, sie wüssten alles. Und er sagt, ihr seid arm, blind und bloß. Ihr seid so lau. Ich muss euch ausspucken. Wozu bin ich denn hier in euch hineingekommen? Als der Geist. Ich möchte euch alles seit Leben geben, Frische, Stärke, Wachstum, Speise, euch zusammenfügen. Und es ist alles so lockleicht und lau. Kein Brennen. Hier habt ihr doch gehört, bei den Paulusbriefen schon, seid brennend im Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Erweckt die Gabe in euch, immer wieder neu. Ich will doch eine aufgebaute, zusammengefügte Gemeinde haben als meine Wohnung, als die Wohnung meines Vaters. Was macht ihr? Schlaft ihr alle? Wer beeinflusst euch? Ich sehe so viele seelische Entwicklungen unter meinem Volk. Das ist der alte Bereich vor dieser Zeitenwende. Jetzt ist der Geist da, der alles neu macht. Etwas Himmlisches ist da. Ihr guckt alle auf die irdischen Dinge. Wo ist euer Glaube, der die unsichtbaren, göttlichen Dinge verwirklicht? Ich dachte nach dieser Konferenz, Herr, ich möchte dich kennen. Wie siehst denn du heute die Gemeinde in Stuttgart, in der ich schon seit über 40 Jahren bin? Was ist denn geschehen in dieser Zeitspanne? Wir sind heute am Ende der Zeit. Und dann beginnen 1000 Jahre. Dort will ich hineinkommen. Aber was ist geschehen in hier in den letzten 40 Jahren, kurz bevor der Herr wiederkommt jetzt? Was ist mein Zustand? Was ist unser Zustand? Was ist der Zustand unseres Herzens, in dem Gott wohnen möchte? Und wie sind sie zusammengefügt? Ja, schon viel geschehen. Aber es muss weiter brennen. Es muss weiter brennen. Die Austeilung muss weitergehen. Die Verantwortung müssen wir weiter nehmen. Treu sein, wie der Paulus treu war in seinem Dienst. Bis zum Ende treu dieser himmlischen Offenbarung. Gott hat sein Geheimnis offenbart. Er will seine Gemeinde bauen, sein Haus, seine Wohnung, sein Reich auf dieser Erde mit Menschen, die völlig eins geworden sind mit ihm. Und jetzt bin ich mal ganz praktisch. Draußen hängt am Brett ein neuer Anschlag. Dort sind alle Hausversammlungen, die wir haben, aufgeführt. Hausversammlungen sind ein idealer Ort, wo wir 1. Korinther 12 praktizieren können, die Gaben aufzeigen, was wir vom Herrn haben, hineinzubringen, was der Bruder, die Schwester vom Herrn hat, zu empfangen. Alles für den Aufbau, steht geschrieben, 1. Korinther 12, tut alles für den Aufbau, oder 1. Korinther 14, sucht reichlich nach diesen Gaben. Gott gibt jedem, jeder hat. Lasst alles für den Aufbau geschehen. Hier in der großen Versammlung kann nicht jeder was sagen. Wir können alle gemeinsam singen, aber wir sind zu viele. Aber es gibt vielerlei Gelegenheiten, Gemeinschaft zu suchen, gemeinsam zu essen, essen zu gehen, einzuladen, Jugendversammlung, Schülerversammlung, aber Hausversammlung, dort kann jung und alt, der ganze Leib versorgt werden. Können wir lernen, uns anzunehmen, wie wir sind, füreinander einzustehen, einander zu trösten, zu ermutigen, das Wort auszuteilen, für Christus zu reden, seinen herrlichen Plan. Überleg einmal, ob der Herr nicht in dir auch den Wunsch erweckt, dort aktiv zu werden, den Leib dorthin zu geben. Das ist der erste Schritt. Mein Leib muss anwesend sein. Denke nicht nur aus der Ferne, ja, ich bin im Geist bei euch. Der Aufbau ist schon ein bisschen praktischer. Und das Seelenleben lassen ist auch sehr praktisch. Und die Vision festzuhalten in einer praktischen Weise und das, was uns anvertraut ist, nicht nur individuell zu genießen, das reicht auch nicht. Das ist zu individualistisch oder, wenn ich ein bisschen böse bin, zu egoistisch. Wir sind ja heute alle gewohnt, uns bedienen zu lassen. Aber Gott gibt uns was zum Geben. Das muss man lernen und üben. Auch wenn es nicht der bequeme Weg ist. Bequem ist immer zum Nehmen, zu nehmen. Aber wir sind ein Leib, der gebaut werden muss. Und wir müssen die Pforten der Hölle überwinden. All die Widerstände, die scheinbar sind, keine Zeit. Es gibt andere Dinge, die ich machen muss. Das ist es dran, das ist dran. Entscheide. Gott möchte heute was verwirklichen. Wir sind in der letzten Zeit. Ich möchte dort dabei sein. Nicht jeder wird dabei sein, der gläubig ist. Jeder Gläubige wird nach den 1000 Jahren im neuen Jerusalem sein. Das Anrecht haben wir mit der Wiedergeburt. Dieses Leben wird man nie verlieren, es ist ewig. Aber die Belohnung, im tausendjährigen Reich zu sein, dort mit dem Herrn Hochzeit zu feiern. Offenbarung 20, Vers 6 und Offenbarung 19. Das ist eine Belohnung für die Überwinder, die die Gemeinde bauen und in der Gemeinde noch überwindend treu sind. Es reicht nicht aus, nur einen Sonntagsbesuch zu haben. Für Gottes Vorsatz reicht das nicht aus. Das reicht vielleicht, um ein bisschen gestärkt zu werden für die kommende Woche. Das ist meine Erfahrung. Schon gut. Aber für Gottes Vorsatz sollten wir ein bisschen nüchterner sein und ein bisschen weise sein. Und die ganze restliche Zeit, die wir noch haben, außer dem Sonntagmorgen, am besten ausnutzen. Für Gottes Vorsatz. Lobt den Herrn. Schaut einmal auf die Liste, ist noch Platz. Und schaut, wie der Herr euch leitet. Wenn ihr mehr dienen möchtet, mehr Gemeinschaft sucht, es ist ein Weg für jung und alt. Lobt den Herrn.
Nummer 382. Ja, vom Text, es ist wunderbar und es passt jetzt auch hier sehr, sehr gut dazu. Ihr Christen, es ist soweit, dies ist das End der Zeit. Du Volk des Herrn, wann wachst du endlich auf? Gott nur nach einem schaut, für seinen Sohn die Braut. Sie ist die Gemeinde, seine Herrlichkeit.
Was wir heute gehört haben, empfinde ich als einen Weckruf und auch als sehr ernst. Also wir haben klar gehört, da wird nicht jeder dabei sein. Wir wollen dabei sein, oder? Aber es kostet eine Konsequenz. Strophe 2, da steht, wir müssen alle sehen, so kann es nicht weitergehen. Also das gehen bestimmte Dinge nicht. In unserem Gewissen wissen wir das. Bestimmte Sachen, da muss es anders weitergehen. Und der Herr will weitergehen. Und wenn der Herr uns erscheint, wenn wir sehen, das hat jetzt der lebendige Gott zu mir gesprochen, und ich denke, wenn wir uns ausstrecken, er spricht auf jeden Fall zu uns hier an seinem Ort, wo er an seinem Sprechort. Also wenn er erscheint, dann soll es eine Wirkung haben. Das muss eine Wirkung haben. Und ein Beispiel dafür zum Schluss. Es ist einem Mann, einem ehrfürchtigen Mann, der Herr auf eine andere Art erschienen. Und das hatte eine gewaltige Wirkung. Und das hat mich in dieser Woche beeindruckt. Der Mann, der hatte seine Tenne an dem Platz, wo der Herr den Tempel bauen wollte. Sein Name war Ornan. Und was er gesehen hat, sind zwei Dinge. Einmal einen Engel, und zwar die Größe Gottes. Wir stellen uns vor, komische Sachen, wenn wir Engel hören. Aber dieser Engel war sehr, sehr groß. Der reichte von der Erde bis zum Himmel. Das steht da. Und er sah ihn, und es hatte so eine Wirkung, dass seine vier Söhne sich versteckt haben. Und dann kam der König. Der König kam zu ihm, David. und sagt zu Ornan, gib mir den Platz der Tenne, dass ich dem Herrn einen Altar darauf baue. Das ist 1. Chronik, Kapitel 21, Vers 22. Gib mir den Platz der Tenne, dass ich dem Herrn einen Altar darauf baue. Würde manch einer vielleicht antworten, Moment, das hier ist mein Broterwerb. Das hier, und kennt ihr die Stimme? Wenn der Herr sagt, gib mir, und wir sagen vielleicht, Moment, ich habe da noch eine Überlegung. Und das fand ich wunderbar, wie der Ornan reagiert. Ich lasse einen Teil aus und dann sagt der Ornan in Vers 23 zum David, nimm ihn dir, mein Herr, der König, tue, was gut ist in seinen Augen. Siehe, ich gebe die Rinder für die Brandopfer und die Dreschschlitten als Brennholz und den Weizen zum Speiseopfer. Das alles gebe ich. Das ist eine schöne Haltung. Ja, lass mal uns doch überlegen vor dem Herrn. Wollen wir nicht unser ganzes Leben, unser ganzes Sein in die Waagschale reinschmeißen und eine Entscheidung treffen, heute neu. Herr, ich will dir ganz nachfolgen, mit meinem ganzen Sein, mit meiner Zeit, mit dem bisschen, was ich habe. Ich bin ein kleiner Diener, ich bin gar nichts. Jeder von uns ist gar nichts. Du, Herr, bist alles. Oh, Herr, Herr, geh uns nach und lass dieses Wort, was wir heute gehört haben, in uns wirken, Herr. Herr, wir wollen den Acker beackern und wollen dir Frucht bringen, Herr. Tue, was du willst mit uns und nimm dir, Herr. Amen.
Ja, dann hören wir, glaube ich, auf für heute. Ich wollte noch zwei Verse vorlesen aus Offenbarung 3, was der Herr sagt an die Gemeinde dort, die schon erwähnt wurde in Laodicea. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Ja, das ist die Aufforderung des Herrn. Er ruft uns, eifrig zu sein und Buße zu tun. Und manchmal sehen wir ja einen Mangel und müssen einfach sagen, ja, es ist so. Und wir sollen es dem Herrn auch geben und bringen. Er wird es auch hören. Und dann sagt er hier, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es ist eigentlich das Traurige, gell, dass in Laodicea sie dachten, sie hätten so viel. Aber der Herr, der stand vor der Tür, er stand draußen. Aber dann sagt er, wenn jemand meine Stimme hören und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ist das nicht wunderbar? Der Herr möchte, dass wir seinem Sprechen Raum geben und er möchte gerne mit uns Mahl halten. Wer noch eine Hausversammlung sucht, es findet sich bestimmt ein Platz und sprecht die betreffenden Geschwister an.